Willkommen zurück hier im Saal 2. Der Herbert Waluschek wird uns jetzt in dem Vortrag 70 Minuten für 70 Jahre versuchen, generationsübergreifend einen Rat zu geben. Bitte, Herbert.
Danke. Also für mich stellt sich immer die große Frage, was veranlasst eine ganze Reihe von Menschen, sich da herzusetzen und einem alten weißen Mann, der vermutlich rein altersbedingter Macho ist, zuzuhören und eine Stunde seines Lebens dafür zu opfern. Dafür möchte ich mich einmal bedanken, weil das heißt, es gibt doch ein gewisses Interesse an solchen Dingen. Ob ich das Interesse erfüllen kann oder die Erwartungen erfüllen kann, weiß ich nicht, aber ich habe mir gedacht, es gibt ein paar Themen, die ich für wichtig halte. Es gibt ein paar Dinge, die aus meiner Erfahrung zum Verständnis, zum Umgang mit der Welt durchaus zumindest für mich persönlich wichtig und wertvoll waren. Und vielleicht kann ich das eine oder andere so weit transportieren, nicht unbedingt, dass man es übernehmen muss, aber dass man zumindest versteht, wie der Herbert Waluschek tickt, der es üblicherweise nicht gewohnt ist, sich nach außen auszubreiten und als Wanderprediger durch die Lande zu ziehen. Darüber hinaus würde ich ersuchen, kommt es ein bisschen näher. Es geht mir nicht darum, dass ich da irgendwo aus der großen Entfernung sprechen möchte. Ein Punkt, der nächste Punkt ist, wann immer jemand dazu eine Frage hat oder mehr Details haben möchte, in den meisten Fällen weiß ich, worüber ich spreche. Also es ist ohne weiteres möglich. Aha, die Technik schlägt zu. Entschuldigung. Sollte wieder gehen. Ich weiß in den meisten Fällen, worüber ich spreche. Das heißt, es ist in vielen Fällen so, dass ich mehr weiß, als ich in meiner auf mich bezogenen Verkürzung dann für wichtig halte, zu präsentieren oder weiterzugeben. Es ist ohne weiteres oder in vielen Fällen so, dass mehr dahinter steht, als das, was man im ersten Blick sieht. Steigen wir einmal ein. Die heurige Privacy Week steht unter dem Motto Generationen in verschiedenen Abwandlungen, Teilaspekten. Ein Aspekt davon war Rat und da hat mich fasziniert, wo bleibt der Rat der Alten, die vor nicht allzu langer Zeit eine fixe Institution in unserer Gesellschaft waren. Ist für mich eigentlich eine Aufforderung oder auch habe ich als Aufforderung verstanden, mal zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich so aus meinen rund 70 Jahren Lebenserfahrung weitergeben kann oder weitergeben will. Es ist mir sehr viel durch den Kopf geschossen. Ich bin in der Vorbereitung sehr unperfekt im Moment. Ich habe sozusagen vier Elemente, die vorbereitet sind. Ich habe auf der einen Seite, so wie das meine Art ist, begonnen mit einer Mindmap, die gibt es natürlich mit vielen, vielen Einzelelementen. Praktischerweise ist es dann so, dass daraus in Teilen eine Präsentation geworden ist. Ich habe ein paar Videoschnipsel, die ich für wichtig halte und ich habe noch ein bisschen was man gegebenenfalls über einen Browser zeigen kann, zumindest wenn das Internet funktioniert. Worum geht es? Kurze Einleitung zu meinem persönlichen Selbstverständnis, zu meinem Weltbild, wie ich die Welt sehe, das vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant sein kann. Themenbereiche, die eher in die Frage Methodik, Tool gehen, Umgang mit Komplexität, bis hin zur Frage Systeme, Methoden und ähnliche Themenstellungen, die mich in meinem Leben relativ intensiv bewegt haben. Ein bisschen was Spaß aber, nachdem wir heute vom Lynx schon einen Vortrag gehört haben zum Thema Artificial Intelligence, er hat es fairerweise künstliche Intelligenz genannt, üblicherweise verwendet man den Begriff Artificial Intelligence, zumindest im neudeutschsprachigen Raum. Ich sage immer bestenfalls wissenbasierte Systeme, aber so ein Beispiel aus frühen Zeiten habe ich auch vorbereitet, wo man sich anschauen kann, wie genau das, was du geschildert hast über Vernetzung und so weiter Stufen funktionieren kann mit einem dazugehörigen Modell, das man erläutern kann. Die ganze Thematik Fake News, Framing, was ist eigentlich davon neu, gehört dazu. Ein Bild, wo stehen wir heute, wenn wir die gesamte Welt uns anschauen. Und am Schluss noch ein kurzes Wort zum Sonntag, in dem Fall ein Zitat eines Kaplans, das als Rede gehalten wurde in Wien vor wenigen Tagen. Gut, Zu meiner Person, da gibt es eine ganze lange Geschichte, alles Details, die wahrscheinlich die wenigsten interessieren. Jetzt kann ich anfangen, ich bin geboren worden und ich bin heute 70 Jahre alt. Das, was für mich so eines der Highlights war in meinem Leben, ist dieser Punkt. Manche von euch werden das Bild kennen, ich hoffe alle. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der AK-Vorrat das erste Mal nach außen erkennbar nach außen getreten ist. AK-Vorrat ist als Organisation gegründet worden 2009, 2012, 2013. In der Zeit haben wir also vor der Einführung der Vorratsdatenspeicherung bei uns in Österreich haben wir als AK-Vorrat überlegt, wie können wir, was können wir real tun, um die Vorratsdatenspeicherung wegzubringen. Das war der Zeitpunkt, wo wir Bürgerinitiative gestartet haben, die ersten 500 Unterschriften auf Papier hatten und die dem Parlament vorgelegt haben, damit die Bürgerinitiative auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht werden kann und man dann auch übers Internet unterzeichnen kann. Wie gesagt, das waren die ersten 500 Unterschriften, die wir da übergeben haben, es waren ein bisschen mehr. Im Endergebnis sind dann herausgekommen 106.091, glaube ich, wenn die Ziffer stimmt, Unterstützungserklärungen auf der Homepage des Parlaments, was uns bestätigt hat, dass unsere Intention, etwas gegen Überwachung, Überwachungsgesetze zu tun, gegen Vorratsdatenspeicherung natürlich ganz massiv gestärkt hat. In der Folge gab es dann die Sache mit der Unterstützung für das Auftreten vor dem obersten Gericht, wo auch über 10.000 Menschen unterstützt haben, wobei die Unterstützung im Gerichtsprozess natürlich viel schwieriger ist, weil das heißt, man gibt eine Rechtsvollmacht ab. Da sage ich nur, bei der Bürgerinitiative brauche ich ja nur draufklicken und sagen, ich unterstütze das und bin auch dafür. Aber die eigene Vollmacht, sich der Vollmacht zu begeben mit geschriebenen Papier und das einzuschicken, ist deutlich mühsamer. Wir haben im Endeffekt diesen Schritt erreicht. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung wurde europaweit abgeschafft. Wir haben dafür gesorgt, dass erstmals eine Richtlinie der Europäischen Union, erstmals in der Geschichte der Europäischen Union, zur Gänze aufgehoben wurde. Und wenn man sich anschaut, was für kleine Gruppe von Spinnern sich da an das Unmögliche herangewagt haben, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, der mich sehr stolz macht, dass ich da dabei war. Ich habe vorher schon gesagt, ich möchte ein paar Dinge sagen, die mir in meinem Leben geholfen haben, die ich für wichtig empfunden habe. Ich möchte ein paar Dinge sagen, die mich als Person bewegen und die ich für wichtig halte. Und hoffe auf eure Geduld. Wie gesagt, wenn es zu lang wird, wann irgendwelche Themen kommen, jederzeit unterbrechen. Unsere Welt, meine Welt, schaut ungefähr so aus. Wissen wir, ich habe es erst begriffen zu lernen begonnen, irgendwann in den 60er Jahren, dass eigentlich die Erde ein relativ geschlossenes System ist, begrenzte Ressourcen hat und trotzdem dafür sorgen muss. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir da alle gemeinsam gut leben können. Also wie gesagt, diese kleine Kugel ist sozusagen das relevante System für meine Beziehungswelt. Ein paar Statements, die recht nett sind von der Formulierung her, aber die durchaus auch hilfreich sein können. Getrieben werden wir, wird unsere Gesellschaft sehr oft durch Nichtwissen. Dagegen muss man was tun. Man kann Nichtwissen durch Wissen ersetzen, nicht durch Glauben. Große Herausforderung. Man muss damit leben, wir wissen nicht alles, wir sind unperfekt, aber wir können daran arbeiten, es besser zu machen. Eine andere Formulierung, die in die gleiche Richtung geht, ist von Stephen Hawking, einer der größten Physiker der letzten Jahrhunderte. Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein. Also das sind so die Dimensionen, die für mich wichtig sind. Grundfrage, nachdem ich einen sehr stark technikorientierten Beruf ausgeübt habe, ich habe also begonnen irgendwann einmal Also fairerweise muss ich sagen, ich habe begonnen bei der Gemeinde Wien, beim Marktamt, habe dort Lebensmittelgenusspolizei gemacht. Ich habe beim Dr. Peter Oehli, für manchen der ganz Alten ist das vielleicht noch ein Begriff, der Lebensmittelpapst von Wien, meine Ausbildung genossen und gelernt, war am Marktamt tätig, Gewerbepolizei, Eichpolizei und solche Dinge. Bin dort irgendwann einmal im Widerstreit mit einem Gewerkschaftsvertrauensmann gekommen. Das war gerade so die Zeit, 40-Stunden-Woche, gab es eine große Unterschriftenaktion. Und der Gewerkschaftsvertrauensmann hat gesagt, auf unserer Dienststelle ist sowas nicht machbar. Daraufhin habe ich mich bei der Altersfürsorge befunden, was an sich auch eine durchaus interessante Erfahrung ist. Also damals hat das Fürsorge geheißen, heute heißt das neue Deutsch Sozialamt oder so ähnlich. Also Fürsorge war damals deutlich schwieriger zu erlangen. Die Erfahrungen dort haben mir einiges gebracht, auch ein Beispiel, das wichtig ist in Richtung Menschenkenntnis. Ich war im größten Fürsorgereferat von Wien stellvertretender Abteilungsleiter. Wie meine Chefin auf Urlaub war, das war im Sommer, habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt, Anna bleibt, also arbeitsmäßig war Gemeinde Wien damals wirklich ein Amt. Ich habe mir die Arbeit dort so eingeteilt, dass ich im Wesentlichen einen Halbtagsjob gehabt habe. Andere Kolleginnen und Kollegen haben deutlich mehr gearbeitet. Ich habe dann im Sommer gesagt, liebe Kolleginnen, eigentlich das Wetter ist wunderschön, wir gehen auf Außendienst, einer bleibt da, hebt beim Telefon ab. Nach einer Woche waren die Leute böse auf mich. Warum? Ist mir viel, viel später gedämmert. Ich habe die Leute in ihrem Selbstwertgefühl beleidigt. Das waren Leute, die als D-Beamte, also nicht geschulte Beamte, dann irgendwelche Ausbildungen gemacht haben, Prüfungen abgelegt haben, in den C-Dienst übernommen worden sind, dort Jahre und Jahrzehnte lang zum Teil aktiv waren und sich selbst wichtig gemacht haben. Und ich habe sie in ihrer Wichtigkeit hinterfragt oder dazu geführt, dass ihre Wichtigkeit zu hinterfragen ist. Ist ein Schluss viele Jahre später erst gekommen. Abweichend davon, ich habe also dann, nachdem bei der Gemeinde Wien zu der Zeit eine Prüfung in Maschinenschreiben und Steno abzulegen war, also ein hochwissenschaftliches, unheimlich spannendes Thema, und ich der Meinung war, das, was da gefordert wird von der Geschwindigkeit her, kann ich mit 2 bis 4 Fingern tippen und kann ich mit einigen Abkürzungsworten auch mitschreiben und bin so zur Prüfung gegangen. Das wurde dort so nicht akzeptiert und daraufhin habe ich mich entschieden, also gut, Gemeinde ist eigentlich nicht unbedingt das. Hatte dann wirklich sehr viel Glück, bin beim damals größten IBM-Kunden Österreichs untergekommen, das war Philips Industrie, die gleichzeitig auch eines der ganz wenigen Unternehmen waren, die im IT-Bereich damals bereits so etwas Ähnliches wie Ausbildung angeboten haben. Habe dort als Programmierer begonnen, war dann über mehrere Stationen einmal EDV-Leiter in einer Spinnerei in Wiener Neustadt, bin dann danach zu einer Bank gekommen und bin die letzten 35, fast 40 Jahre in dieser Bank gewesen als Betriebsorganisator. Das heißt, da geht es darum, sowohl Aufbau- Ablauforganisation, neudeutsch würde man unter Umständen Prozessorganisation dazu sagen, zu machen, aber natürlich auch die ganze Frage Einführung von IT-Systemen und ähnlichen Dingen. Gut, ein wichtiger Punkt, der immer wieder, auch gerade wenn es wieder links ja heute darauf hingewiesen hat, um sehr viel statistische Dinge geht, die heute in den Systemen eine enorme Rolle spielen, ist immer das Hinterfragen Kausalität und Korrelation. Statistik liefert per Definition zunächst einmal Korrelationen, ob die Korrelationen auch kausal bedingt sind, also wirklich ursächliche Zusammenhänge darstellen oder nicht. Darüber liefert die Statistik keine Antwort und das ist eigentlich der Themenbereich, den man ernsthaft hinterfragen muss. Darf ich ersuchen, keine Fotos zu machen? Dankeschön. Darf ich trotzdem ersuchen, keine Fotos zu machen? Zur Information, es wird nicht gestreamt, weil ich verwende natürlich auch copyrighted Material, weil ich zu faul bin, die Dinge nachzubauen. Es ist ohne weiteres möglich, dass ich das eine oder andere Statement von mir gebe, das nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen muss. Aber es wird möglicherweise ein Video geben, also das heißt, es wird aufgezeichnet, ich werde mir das anschauen und ich werde dann schauen, ob man es auch zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, Korrelation, Kausalität ist immer die Frage und man ist sehr rasch dabei, Korrelationen für Kausalitäten zu hinterfragen. Ich habe schon vorher gesagt, Nichtwissen kann ich nur durch Wissen ersetzen. Das heißt, ich muss zuerst einmal überprüfen, ob diese vermutete Kausalität auch eine reale Kausalität ist, ob dieser vermutete Zusammenhang auch nachvollziehbar ist. Und dazu brauche ich einige der Dinge, die in den nächsten Bildern dann etwas später kommen werden. Gut, was mich bewegt, so kurz als Einleitungsstatement, von meiner Grundhaltung her halte ich mich für einen Humanisten, ausgehend von der Tatsache, alle Menschen sind gleich und frei geboren, wie wir das zumindest seit der Französischen Revolution in den Menschenrechten in der einen oder anderen Form festschreiben. Wir haben insgesamt sehr viel erreicht. Was wir noch nicht erreicht haben, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit beziehe ich jetzt sowohl innerhalb Europas, innerhalb Österreichs, beziehe ich aber insbesondere natürlich auch auf den Weltmaßstab, weil wenn wir davon ausgehen, alle Menschen sind gleich und frei geboren, dann müssten alle die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben. So ist das Leben leider nicht. Ich habe versucht, soweit es meine Möglichkeit war, dazu einen kleinen, winzigen Beitrag zu leisten. Wichtig ist, die Welt hat genügend Ressourcen, auch diese kleine Kugel, dass derzeit niemand an Hunger oder Krankheiten sterben müsste oder durch Krieg sterben müsste. Wir müssen dafür sorgen, dass diese kleine Kugel für die nächsten paar hundert Jahre zumindest erhalten bleibt für kommende Generationen, wenn wir uns als Menschheit nicht selbst umbringen wollen. Und Hilfsmittel dazu ist der Versuch, große Zusammenhänge zu erkennen und in die reale, konkrete Praxis herunterzubrechen. Wo sind Handlungsoptionen, wo sind Handlungsspielräume? Was kann ich selbst gegebenenfalls dazu beitragen? Ein Satz, der sich in der nächsten Folie noch einmal finden wird, gehört dazu: Misstraue Autoritäten, fördere die Dezentralisierung. Vielleicht auch geschuldet dessen, dass ich mich irgendwann einmal in meiner Jugend mit Themen wie Französische Revolution, Bürgerliche Revolution in Österreich und so weiter beschäftigt habe und festgestellt habe, alle die Dinge, die für die Menschen allgemein als positive Entwicklung wahrzunehmen sind, sind Dinge, fast alle, muss man sagen, weil es gibt eh nicht nur immer schwarz oder weiß, sondern immer sehr viele unterschiedliche Grautöne dazwischen. Aber die meisten Dinge, die relevant waren, die Lebenssituation der großen Anzahl von Menschen zu verbessern, waren Dinge, die erkämpft werden mussten und die nicht von selbst gekommen sind. Und nachdem ich im Technikbereich tätig war, war natürlich genau die Frage für mich immer relevant, was kann Technik, was ist Technik, wozu verwenden wir sie? Technik ist in meinem Verständnis, gibt es irgendwo später noch einen Satz dazu, eigentlich ein Hilfsmittel, sowas Ähnliches wie ein Werkzeug, das dazu dienen muss, den Menschen zu helfen, und zwar genauer gesagt, den Menschen zu helfen im konkreten Umgang mit der Natur, die uns alle umgibt, die dafür sorgen muss, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren und mit den Ressourcen, die uns umgeben, besser und sparsamer umgehen können. Und keinesfalls Technik kann Menschen oder Technik darf Menschen ersetzen, nur deshalb, weil es Geld kosten, wenn sie arbeiten oder Fehler machen oder solche Dinge. Gut, da haben wir ein schönes Bild. Wir sehen einen Rahmen. Wenn man Wesentliches bewegen will, muss man aus dem Rahmen steigen. Auch eine Grundhaltung, die manchmal überraschend wirkt auf meine Umwelt, aber ich versuche sozusagen für mich selbst festzustellen, wo sind die Grenzen, die scheinbar um mich gezogen sind und wo kann man gegebenenfalls solche Grenzüberschreitungen riskieren, damit man Dinge in Bewegung bringen kann. No, die Technik mag mich nicht. Gut, ich gehe davon aus, noch einmal ganz kurz, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Gestern haben wir 1,5 Stunden versucht, einmal so die Geschichte der Menschenrechte, die Entstehungsgeschichte der Menschenrechte darzustellen, gemeinsam mit dem Christoph Joel. Menschenrechte sind unteilbar, universal, egalitär und universell. Das heißt, universell heißt, sie gelten für alle. Egalitär, sie gelten alle im gleichen Maß und sie sind unteilbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, das eine Recht übertönt das andere. Es gibt eine Abstufung, darüber haben wir gestern auch darüber gesprochen. Es gibt welche, die absolut sind. Du sollst nicht töten als Menschenrecht, ist 2000 Jahre bekannt, steht in den Menschenrechten natürlich auch drinnen. Das ist ein absolutes Menschenrecht. Das heißt, der Schutz gegen Mord gegen Tod, in dem Fall aus der Entstehungsgeschichte der Menschenrechte, natürlich auch Tod durch den eigenen Staat, durch Beamte und Ähnliches, ist etwas, was abzulehnen ist. Genauso ist Sklaverei prinzipiell nicht zulässig und ähnliche Dinge, das heißt universell und unteilbar. Ich kann Teile der Menschenrechte, die zum Teil, nachdem es ja eine ganze Anzahl ist, gegeneinander abwägen, aber dann muss ich diese Abwägung treffen, immer im Interesse der Grundlage der Menschenrechte. Das heißt, welcher Eingriff, welche Beschränkung von Menschenrechten ist möglich, führt zum geringstmöglichen Eingriff, zur geringstmöglichen Eingriffstiefe. Und nochmal, für mich gilt also diese Menschenrechtstradition, humanitäre Tradition im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Entwicklung seit der bürgerlichen oder seit der Französischen Revolution. Vielleicht nur als Hinweis, die tatsächliche Gültigkeit der Menschenrechte in Österreich als geschriebene Menschenrechte hat für uns in Österreich als Gesamtbündel erst 2009 begonnen. Wir haben eine ganze Reihe von Einzelrechten, kommt im Detail dann auch noch, wo solche Dinge kodifiziert wurden, auch schon in den vergangenen Jahren, aber der ganze Block, so wie er jetzt in der EU-Charta drinnen steht, von Kapitel 1, also von Punkt 1 bis 48 mit den entsprechenden Erläuterungen, ist in der Gesamtheit gültig erst seit 2009. Das war ein Vorteil, warum wir die Chance hatten, die Vorratsdatenspeicherung aufzuheben, weil da ganz eindeutig dann steht im Punkt 8 Europäische Charta, Schutz der Privatsphäre ist ein wichtiges Gut, das zu schützen ist. Dort konnten wir uns, mit dem konnten wir durchsetzen, dass der österreichische Oberste Gerichtshof dieses Thema überhaupt berücksichtigen musste und dann als Frage an den EuGH weitergegeben hat. Also auch da ist die Realität, die reale Umsetzung der Menschenrechte in ihrer gesamten Breite im Sinne von Kodifizierung im Recht festgeschrieben, eigentlich ein sehr junges Kapitel, obwohl es wichtige Stufen natürlich schon davor gegeben hat. Vielleicht noch als Paralleluniversum dazu, seit knapp vor der Jahrtausendwende habe ich das erste Mal so Kontakt Richtung Chaos Computer Club gehabt. Und was mich damals fasziniert hat, war eigentlich die Thematik auf der einen Seite hacken, Grenzen überschreiten, schauen, was kann man aus Technik machen, wie weit geht Technik und gleichzeitig das Festschreiben von bestimmten Spielregeln, ethisch relevanten Spielregeln, was für den Chaos Computer Club bis heute in der Form unverändert gilt und auch so gehandhabt wird. Wichtige Dinge, die dazu gehören, ist sicher, Computer können dein Leben zum Besseren verändern, was sicher auch dazu gehört, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Hintergrund führt dann dazu, dass wir solche Veranstaltungen wie die Privacy Week hier gemacht haben. Nächstes Thema. Ich nehme an, das Bild wird den wenigsten bekannt sein, außer den regelmäßigen Standardlesern vielleicht. Das ist eigentlich, das Bild nennt sich Icarus, ist von einem der Bruegel Jünger oder Mitwirkenden. Der wesentliche Bereich ist das, was man da vielleicht nicht gut erkennen kann. Man kann es sehen. Wir haben hier eine wunderschöne befestigte Stadt, wir haben ein Schiff, wir haben See, Wasser, Meer, wir haben hier Leute, die irgendwas tun. Und das interessante Eckerl ist eigentlich das da. Das Bild heißt Icarus. Schildert ist in dem Fall nicht korrekt, sondern zeigt, wie der Icarus ins Meer stürzt und ertrinkt. Der Icarus ist in dem Sinne ein Migrant, ein Flüchtling, der aus Kreta geflohen ist, die Geschichte ist bekannt, sich mit Wachs und Vogelfedern Flügel gebaut hat, dann der Sonne zu nahe gekommen ist, ins Meer gestürzt ist, untergegangen ist und ertrunken ist. Also die Frage Migration auf der einen Seite, Schiffe die nicht retten, sondern ganz woanders hinfahren, sind Dinge, die sowohl in der Mythologie, aber auch in der realen Kunstgeschichte, Kulturgeschichte eine Rolle gespielt haben. Das ist der Standardartikel, dem ich das entnommen habe. Danke dafür. Ich hätte jetzt, ich hoffe, es gelingt, einen kleinen technischen Umbau vor. Jetzt muss ich einmal. Jetzt kommt ein kurzes, sollte ein kurzes Video kommen. Na, das mag ich mich so nicht. Duplizieren. Ich hoffe, er zeigt es uns. Nein. Nein. Wiedergabe, bitte.
Der US-amerikanische Präsident Franklin Roosevelt reagiert rasch auf die Besetzung Österreichs durch die Nazis und lädt Anfang Juli 1938 zu einer Flüchtlingskonferenz nach Evian am Genfer See. 32 führende Nationen sollen vereinbaren, wie man 200.000 politisch Verfolgten aus Deutschland und Österreich Asyl gewähren könnte. Harrand gelingt es, durch ihre internationalen Kontakte eine Einladung zu dieser Konferenz zu erhalten.
Es wäre nicht so schwierig gewesen. Wir hatten in allen Details einen überzeugenden Vorschlag, wie wir diese Flüchtlinge auf die Länder dieser Welt aufteilen können. Es gab gute Konzepte.
Trotz zahlreicher Hilfsappelle und konkreter Vorschläge endet die Konferenz von Evian völlig ergebnislos. Die Teilnehmer der Konferenz feiern ein rauschendes Abschlussfest mit einem großen Feuerwerk über dem Genfer See.
Golda Meir brachte es am nächsten Tag bei ihrer Pressekonferenz auf den Punkt, da zu sitzen, in diesem wunderbaren Saal zuzuhören, wie die Vertreter von 32 Staaten nacheinander aufstanden und erklärten, wie furchtbar gern sie eine große Zahl dieser Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tut, dass sie das leider nicht tun könnten, war unerträglich. Ich habe mich neben ihren Grund und Boden geschämt. Es war die bitterste Erfahrung meines Lebens.
Gut. Wir machen weiter wieder einmal mit der Präsentation. Also wir sehen die ganze Frage, wie gehen wir um mit Hilfesuchenden, ist auch für unsere Verhältnisse nicht ganz neu. Wir haben in der jüngsten Geschichte oder in der Darstellung der Ingrid Harrand, also das ist eine Dokumentation über das Leben der Ingrid Harrand, das war die Frau, die in den 30er Jahren, also 33 beginnend, ein Buch über die Auseinandersetzung mit Mein Kampf geschrieben hat, die verfolgt war, dann emigriert ist, und das ist also ein Ausschnitt aus der Dokumentation über ihr Leben. Wenn wir uns die heutigen Medienberichterstattungen über, das ist natürlich nicht gut, wenn der da nicht weitermacht, wo wir waren. Wenn wir uns die heutige Berichterstattung anschauen, das heutige Umgehen anschauen, wie auf der Ebene, egal ob auf der Ebene EU oder auf der Ebene Österreich, mit dieser Thematik umgegangen wird, dann wissen wir, dass sich die Dinge nicht wirklich zum Positiven geändert haben. Wir hatten dazu einige Zeit in der Geschichte, wo man damit deutlich besser umgegangen ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die eigentlich recht schreibt als völkerrechtlich, daher also auch über der nationalen Gesetzgebung stehend, dass man hilfesuchenden Menschen prinzipiell einmal Schutz zu gewähren hat, was ja durchaus normales menschliches Verhalten ist, wird heute wieder in Frage gestellt. Wir werden hässliche Bilder sehen, heißt es dann, das hätte man vielleicht doch nicht so kompliziert machen müssen. Es gibt dazu ein, meiner Meinung nach, zumindest wenn ich meinen Mauscursor da am Schirm finde, könnte ich das zeigen, ein Video, einen kurzen Videoausschnitt. Was ist da wieder auf der PC? Weg. Meine Maus ist weg. Was tue ich, wenn meine Maus weg ist? Bitte? Aha, sie ist am falschen Schirm. Danke.
Andreas Pfeiffer, Chef unserer Außenpolitikredaktion, ist im Studio. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Italien fordert vehement EU-Hilfe ein. Ist das nicht eigentlich auch legitim?
Ich finde ja. Ich war im fernen Jahr 2003 zum ersten Mal als Reporter auf Lampedusa und schon damals bestand kein Zweifel daran, dass Italien die Herausforderung Migration nicht alleine bewältigen kann, nur gemeinsam mit der Europäischen Union. Und heute 12 EU-Beamte versammeln sich in Brüssel und finden für ein einzelnes Flüchtlingsschiff keine Lösung. Und es kann nur schwieriger werden, denn mittlerweile gibt es in Italien eine Regierung, die nicht davor zurückschreckt, auf dem Rücken der Schiffbrüchigen eine erpresserische und rechtswidrige Politik zu machen. Und das ist alles andere als legitim.
Apropos Erpressung, Kanzler Kurz hatte der Drohung aus Italien heute eine Abfuhr erteilt, der Drohung Richtung Brüssel. Andererseits fährt er selbst einen durchaus strikten Kurs in Sachen Migrationspolitik. Wie passt das zusammen?
Nun, der Bundeskanzler hat am Sonntag mit seiner Empfehlung, dass kein EU-Land mehr Schiffe aus Nordafrika anlegen lassen soll, ja eine gewisse Sympathie für Matteo Salvini gezeigt, wobei es auch dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Insofern schlägt er heute mit seiner sehr klaren Zurückweisung der römischen Budgetdrohung einen ganz anderen Ton an, durchaus im Einklang mit der Europäischen Kommission. Insofern hat Sebastian Kurz...
Also, die Regierung in Italien und die Art und Weise, wie unser Bundeskanzler das unterstützt, grundrechtswidrig, EU-rechtswidrig ist und internationalen Verträgen widerspricht. So, ich muss da wieder einmal auf erweitert schalten. Da bleibt mir mein Cursor. Aha, so ist es. Der geht da an die falsche Position. Da waren wir. Es ist so, dass das natürlich Dinge sind, die grundsätzlich in Frage, wie sehen wir die Welt, wie sehe ich die Welt, für relevant, extrem relevant halte. So, jetzt haben wir die falsche Taste. So ist es, wenn man da vorne sitzt dann, und gleichzeitig sprechen soll, geht sich das nicht ganz gut aus. Ich hoffe, ich finde Verständnis dafür. Wenn nicht, kann ich auch nichts dagegen tun. Es ist so. Gut, anderer Themenbereich, jetzt nicht die Frage Migration als einer der Mosaiksteine, die in diesem Weltbild, in diesem meinem Weltbild vorkommen. Die zweite Frage ist die Frage, wie gehen wir mit uns, unserer Zukunft und unseren Ressourcen um? Gibt in der Zwischenzeit ein Statement von 15.000 Forschern, in dem Fall im Geo veröffentlicht, schon vergangenes Jahr. Fast alle ökologischen Probleme haben sich in den letzten 25 Jahren verschärft. Wenn wir uns das Bild von dem kleinen Kugel da vor Augen halten, das heißt, es beginnt da drinnen immer mehr zu brodeln und zu kochen. Das kann man das da halbwegs lesen? Ja, das ist gut. Das ist ein Bild, das in der Nature, glaube ich, veröffentlicht wurde, das eigentlich dieses Gesamtzusammenwirken beschreibt. Wir haben, jetzt gehe ich wieder aus der Kamera, ich hoffe, ich werde das trotzdem aushalten. Wir haben hier, wenn wir da wollen, das menschliche Leben, das Wohlbefinden der Menschen, das braucht, verlangt bestimmte Dinge, um erreicht werden zu können, beginnt mit der Natur, Essen, Wasser, Einkommen, Bildung, Beziehungen, Gleichartigkeit, Beschäftigung, Arbeit. Dazwischen gibt es Systeme, die das vermitteln. Das heißt also, zwischen die Dinge essen entsteht ja nicht von selbst, sondern Essen heißt, es muss eine entsprechende Infrastruktur geben, Technologie geben, Produktionsweisen geben. Auf der einen Seite soziale Zusammenhänge, wie gehen wir untereinander um, damit wir diese Dinge produzieren können. Gemeinden, Märkte als Vermittler dazwischen und auf der anderen Seite, also in dem Fall da links, haben wir die natürlichen Ressourcen wie Energie, Wasser, Rohstoffe, Land, um überhaupt Pflanzen anbauen zu können, und haben da die großen relevanten Prozesse, die sich innerhalb dieser kleinen Kugel abspielen, Kohlenstoffkreislauf, Wasserstoffkreislauf, biochemische Zyklen, Veränderungen der Landoberfläche etc. Diese unterschiedlichen Systeme wirken aufeinander und bilden im Gesamtzusammenhang ein System, wo wir als Menschen dann da irgendwo rechts unten stehen, über diese Transportvermittlungsmechanismen versuchen, uns die Erde untertan zu machen. Erde untertan zu machen heißt das, und untertan heißt aber nicht nur auspressen wie eine Zitrone, bis nichts mehr da ist, sondern so damit umzugehen, dass hier unten möglichst viele möglichst gut gemeinsam leben können, und das über viele Generationen. Ökologischer Fußabdruck, eines der Beispiele, wie man so den Umgang mit Ökologie bemessen kann. In der gleichen Untersuchung gibt es eine Darstellung, wofür in 109 von 151 untersuchten Ländern versucht wird, den ökologischen Fußabdruck darzustellen, wobei da in diesem Fall ein Modell dahinter liegt, das 7 planetare Grenzen und 11 soziale Ziele versucht zu bewerten, welches Land geht wie damit um, welches Land hat welche sozialen Ziele erreicht, welches Land geht wie mit den ökologischen Ressourcen um. Kurz zusammengefasst gibt es da ein Bild, da kommt auch Österreich vor. Ja, also wenn wir uns da Österreich anschauen, das ist also da ganz oben, in diese Richtung die sozialen Komponenten, wie sie bewertet wurden, in diese Richtung, wie wir mit Umwelt- und Ressourcenfragen umgehen. Idealerweise wären alle Länder links oben, das heißt null Ressourcenverbrauch, alle sozialen Ziele erreicht. Und wenn wir uns anschauen, der Großteil der entwickelten Länder steht hier, geht ganz brutal mit Ressourcen um, hat dafür auf der anderen Seite sehr viele soziale Komponenten erreicht, wie da gehört dann dazu Bildung und. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo dann nachzulesen, welche Komponenten da bewertet wurden. Aber vom Bild her ist es, glaube ich, verständlich, und ich glaube, das sollten wir im Kopf behalten. Wir haben dann Länder da unten, die auf der Ressourcenseite unheimlich gut sind, wie Nepal, Bangladesch und so weiter. Allerdings haben die keine vernünftigen, lebenswerten, erreichenswerten Sozialstandards. Das heißt, da einen Ausgleich herbeizuführen, ist eine der Aufgaben, die unser derzeitiges System, wir erinnern uns an das Modell von vorher mit der Vermittlung über Government und Strukturen, derzeit nicht gewährleisten kann. Gut. Vielleicht ein kleiner Ausflug, den werden wir abkürzen. Prinzipiell die Frage Wahrnehmung, optische Täuschung ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Ich hätte jetzt vorbereitet, dass wir uns ein paar so schöne Muster dazu anschauen können. Eines spielt nur als Zusammenfassung. Wir sehen da wunderschöne bunte Kreise. Sie haben alle die gleiche Farbe. Das heißt, wir müssen uns, leite ich aus diesen Dingen ab, immer wieder überfragen, hinterfragen, was ist Wahrnehmung, wie objektiv ist unsere Wahrnehmung, wie schaffen wir es, aus dem, was wir wahrnehmen, die tatsächlichen Hintergründe herauszufiltern, die uns eigentlich zugrunde liegen. Denkt man an das Modell, wo die Menschen dann rechts unten oder in der rechten Spalte sitzen und die grundlegende Erdatmosphäre ganz links ist, und dazwischen sollen wir Dinge modellieren, Dinge gestalten können, egal mit welcher Art und Weise. Das heißt, wir müssen die Dinge in unseren Köpfen immer wieder hinterfragen. Umgang mit Komplexität, nächster Themenpunkt, den ich versprochen habe. Es gibt Werkzeuge, Methoden, Vorgehensweisen zum besseren Verstehen. Wir haben einige Modelle der Abbildung ja schon gesehen, auch im Sinne von Artificial Intelligence. Es ist immer ein zugrunde liegendes Modell gegeben. Wir müssen lernen, auf der einen Seite mit den unterschiedlichen, in sich scheinbar abgeschlossenen Systemen zu agieren und die Interaktion, das heißt das Agieren zwischen den verschiedenen Systemen zu begreifen. Dann sind wir in der Lage, dieses große Bild mit den drei großen Spalten, eigentlich fünf großen Spalten, auch einigermaßen aufzulösen. Es gibt sehr viele Unsicherheiten dabei. Warum wir es trotzdem so gehen müssen, versuche ich zu zeigen. Gut, machen wir nicht. Das war der Link auf ein Dokument, was bedeutet die Digitalisierung, das ich bei uns im Management im Jahr, glaube ich, 1991 oder 92 vorgetragen habe, wo ich im Wesentlichen nur darauf hinweisen kann, die Aussagen von damals gelten in der Form heute noch. Prinzipiell System, Systembegriff ist eine relativ abgeschlossene Zusammenfassung von verschiedenen Strukturen, die insgesamt ein in sich einigermaßen überschaubares, geschlossenes Wirkungsgefüge ergeben. Systemtheorie geht dann den Schritt weiter, beschreibt nicht nur Systeme, sondern beschreibt auch die Interaktion von Systemen. Wie wirken Systeme aufeinander? Wie wirkt ein System auf ein anderes System? Bis hin zur Frage, wie weit gibt es innerhalb der Systeme oder systemübergreifend Rückkoppelungsprozesse? Das heißt, wie weit berücksichtigen Systeme Teilergebnisse aus dem System in sich selbst? Wie weit kriegen sie das Feedback, also den notwendigen Änderungsdruck aus anderen Systemen? Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Modell, üblicherweise in vielen Fällen, sage ich jetzt einmal, sprechen wir, wenn wir über Darstellungen und den Versuch sprechen, Dinge transparenter, leichter verständlich zu machen, von Modellen. Modell hat aber einen enormen Vorteil. Es verhilft uns dazu, Dinge für uns verständlich zu machen. Es hat einen mindestens gleich enormen Nachteil. Es ist immer ein verkleinertes, vereinfachtes Abbild der Realität. Das Modell hat nicht nur diesen Nachteil, das Modell hat auch im Charakter seiner Erstellung, das Modell hat in der Art und Weise, wie ich ein Modell oder welches Modell ich verwende, Einfluss darauf, was ich damit überhaupt zeigen kann. Ja, also Modell entsteht eigentlich zweckgerichtet, ich will etwas Bestimmtes zeigen und versuche das zu modellieren, als Modell darzustellen, verschiedene Zusammenhänge, Wirkungszusammenhänge, Zusammenhänge von Daten, Informations- oder Ressourcenflüssen darzustellen. Die Abbildung, wie gesagt, ist ein vereinfachtes Bild der Realität, es ist eine Verkürzung der Realität und es ist pragmatisch angewandt im Sinne von, ich muss auch wissen, welches Modell kann ich für welchen Tatbestand sozusagen verwenden, nicht was die objektive Seite betrifft, sondern vor allem das, was ich damit vermitteln will. Ja, also Modell ist immer auch orientiert daran, was will ich wie vermitteln. Statische Modelle, dynamische Modelle, der Zweck eines Modells, Anwendung von Modellen, vielleicht nur um diese Unterscheidbarkeit, wofür mache ich ein Modell nachvollziehbar zu machen. Ist alles das Gleiche, ist alles eine Karte. Eine Wanderkarte, ein Stadtplan, eine Straßenkarte. Ich kann mit der Wanderkarte, wäre ich sehr schlecht, von Wien nach Paris fahren. Da wird mir sehr viel Information angeboten, die eigentlich für das Modell, das ich brauche, um es anwenden zu können, nutzlos ist. Umgekehrt, wenn ich einen Berg besteigen will, hilft mir das Verzeichnis der umgebenden Autobahnen auch nicht. Also das ist so ein ganz einfaches Beispiel, wie gleiche Tatbestände, weil die Geografie, die Landschaft ändert sich ja nicht dadurch, dass ich sie abbilde, sondern das Abbild dazu verhilft, einen Beitrag zum Verständnis zu liefern. Ist das für nachvollziehbar oder rede ich da Dinge, die ganz weit weg von der Realität sind? Gut, wie gesagt, Modell ist immer ein Abbild, vereinfachtes Modell, das stammt aus irgendwelchen alten Schulungsunterlagen, dient dem Verständnis, ist kein Ersatz für Realität, sondern dient dem Verständnis, macht es erst möglich, die Realität nachvollziehbar zu gestalten, ist Voraussetzung dafür, dass ich dann irgendwelche Dinge mit Technik, IT oder sonstigen Dingen bis hin zu wissensbasierten Systemen abbilden kann. Also auch bei wissensbasierten Systemen, künstlicher Intelligenz, was immer, stecken Modelle dahinter. Das heißt Abbilder, verkürzte, vereinfachte, simplifizierte Abbilder der Realität. Das muss man ganz bewusst dazu sagen. Und vorher haben wir schon gesagt, ob wir Straßenkarten oder Wanderkarten zeichnen, ist immer die Frage, was will ich damit erreichen. Das heißt, auch bei den Modellen, die der künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence, den wissensbasierten Systeme zugrunde gelegt werden, ist immer die Frage, wer hat dieses Modell, mit welcher Orientierung, mit gegebenenfalls welchem Wertevorrat und mit welchem Zweck geschaffen. Und dann kann ich feststellen, ob das Modell etwas ist, das ich überhaupt akzeptieren kann oder akzeptieren will. Das wird natürlich in den Marketingversprechen der modernen Technologie alles beiseite gewischt und kommt nicht vor. Wir haben seinerzeit, nachdem ich in einer Bank gearbeitet habe, so gesagt, es gibt zumindest drei Modellierungsebenen, die relevant sind. Von links nach rechts beginnen sozusagen die Geschäftsebene, die Geschäftsmodellierung, die Informationsmodellierung. Leopold, ich habe gebeten, keine Fotos zu machen. Schon gar nicht von copyrighted Material, danke dir. Wir haben Geschäftsmodellierung, wir haben Informationsmodellierung, also die Darstellung der Informationsflüsse, nachdem eine Bank im Wesentlichen mit Informationen dealt und kaum Ressourcenflüsse hat, ist das der relevante Teil davon. Und wir haben dann die technische Umsetzung in der IT, die eigentlich diese Modelle nachvollziehbar machen soll, über verschiedenen Stufen. Wir haben Prozeduren entwickelt, wie wir von der Geschäftsmodellierung bis hinunter zur Datenbankmodellierung in der IT, das in einem durchgängigen, quasi automatisierten Prozess werkzeuggestützt machen können. Also diese Modellbildung ist eine nicht ganz einfache Aufgabe, aber sie hilft dazu und wir haben auf die Art und Weise letzten Endes die Automation der Bank bis zum letzten Byte in Teilbereichen hinuntergebrochen. Ja, eine Art der Darstellung kommt in den Modellen vor, da kommen jetzt eine Reihe von unterschiedlichen Bildern, Darstellungstechniken, Methodiken, die innerhalb dieser Gesamtstruktur, dieser drei Ebenen verwendet werden, nur um zu zeigen, Modelle, wie gesagt, der Mensch denkt bestenfalls dreidimensional, die meisten dieser Dinge haben wir versucht, zweidimensional aufzulösen. Wir haben dahinter gehabt ein Toolset, der dafür sorgt, dass die Dinge nicht beliebig gezeichnet und geschrieben werden können, sondern dass es technisch sichergestellte Zusammenhänge dazu dazwischen gibt. Das heißt, dass nicht irgendwer irgendwo auf einmal einen Datenbestand erfinden kann, der nicht entsteht oder der nicht irgendwann gelöscht wird. Also diese Art der Modellierung gibt es. Wir haben damals, das ist also erste Hälfte der 90er Jahre, auch über Objektorientierung gesprochen, haben auch diese Dinge in dem Modellbaukasten drinnen gehabt und haben daran weiterentwickelt. Mein großer Leidensdruck in dem Umfeld ist eher der, dass ich den Eindruck habe, dass so Dinge wie Software Engineering in der Zwischenzeit nicht mehr vorkommen, sondern durch absolutes Quick and Dirty Agieren ersetzt werden. Das heißt, man versucht, eine Lösung zustande zu bringen, ohne zu hinterfragen, wo sind die Grenzen, wo hört der Raum für diese Lösung auf, was passiert, wenn etwas anderes passiert, als die Konstellation, die ich gerade zum Entwicklungszeitpunkt angenommen habe und mit der es gerade beim Testen funktioniert hat. Beim Testen gibt es Methodiken, die weit darüber hinausgehen. Aber auch eine andere Form der Modellbildung, die wir etwa zur gleichen Zeit verwendet haben, geht auch wieder in die Richtung, wir haben hier ein Modell. Das Modell zeigt den Zusammenhang zwischen verschiedenen größeren Systemen der Bank. Das Modell hat einen ganz einfachen Zweck, das ist die Management View, die wir unserem Top-Management zu der Zeit gezeigt haben, um sicherzustellen, dass nicht irgendwer auf die Idee kommt, wir kaufen irgendwo ein System, das ganz wunderbar ist und setzen es in der Bank ein, weil das passt da nicht hinein. Also wie gesagt, Modelle sind zu hinterfragen. Modelle haben in ihrer Gestaltung, bereits vor der Gestaltung, eigentlich so etwas wie einen Charakter, was die Aussagemöglichkeit betrifft. Was kann ich daraus herauslesen? Aus der Information kann ich nichts mehr herauslesen, außer es ist alles sehr kompliziert. Das war die Absicht. In anderen Modellen geht es darum, genau bestimmte Zusammenhänge darzustellen. Das kann man machen, egal ob ich dieses Modell oder ein anderes Modell nehme. Ein Modell hat so wie jede Straßenkarte, jede Wanderkarte Grenzen. Ich muss zum Zeitpunkt, möglichst frühzeitig zum Zeitpunkt der Modellbildung, auch für mich klar machen, wo sind die Grenzen des Modells. Das heißt, welchen Gültigkeitsbereich hat das Modell? Wie weit kann das Modell überhaupt alles, was ich heute womöglich noch gar nicht weiß, abdecken? Wie weit kann ich aber heute zumindest sicherstellen, dass unerwartete Ereignisse, die ich heute nicht berücksichtige, ausgeschlossen sind, dass sie auf die Umsetzung des Modells, auf mein System wirken? Das sind dann die Dinge, wo so Schlagwörter Security by Design, Privacy by Design und solche Themen eine ganz große Rolle spielen, wo ich dann eben fragen muss, ich habe hier ein Modell, was passiert, welche personenbezogenen Daten kommen davor, was passiert, wenn da irgendein Datenbereich oder ein Datenbestand hereinkommt, der die Dimensionen sprengt. Gut, ein ganz anderes, einfaches Modell, ein Entscheidungsmodell, ist entstanden in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ich glaube 95 so, das erste Mal groß publiziert worden. Geht davon, Entscheidungsmodell in dem Fall, ich habe es gelernt im Zusammenhang mit irgendeiner Führungskräfteschulung, nicht innerhalb des Unternehmens, sondern auswärts. Geht davon aus, dass eigentlich so in der vollen Bandbreite, damals war so die Frage, wie demokratisch darf ein Vorgesetzter entscheiden, wie autoritär darf ein Vorgesetzter entscheiden, gerade so in Diskussion war, Psychologen bzw. die Autoren des Modells haben gesagt, es gibt auf der einen Seite unterschiedliche Entscheidungsszenarien, das heißt, der Chef, der Eigentümer oder der Vorgesetzte sagt, das ist so, Punkt. Es gibt die andere Dimension, die dann dort irgendwo endet, die ganze Gruppe sitzt beisammen, findet eine Lösung oder findet gegebenenfalls keine. Auf der Ebene der Entscheidungsmöglichkeiten, vielleicht steigen wir da ganz kurz ein. Es gibt eine relativ überschaubare, nämlich genau 7 Fragen, die man sich eigentlich vor jeder Entscheidung stellen sollte. Und das ist der Teil, der relevant ist, nicht nur dort, wo es um Mitarbeiterführung oder Entscheidungen in Organisationen geht, sondern die generell gilt. Die ersten 3 Fragen gelten immer, sind vor jeder Entscheidung, auch vor jeder persönlichen Entscheidung zu stellen. Gibt es ein Qualitätserfordernis, sprich, spielt die Qualität des Ergebnisses eine Rolle? Wenn nicht, ist die Entscheidung wurscht, in welcher Form ich sie treffe. Habe ich genügend Informationen? Weiß ich genug über den Themenbereich, den ich entscheiden soll? Weil uns wird immer so getan, wir haben die freie Entscheidung. Ja, die freie Entscheidung habe ich, ob ich bei Rot oder bei Grün über die Ampel gehe. Da weiß ich zumeist auch viel, weil ich kann schauen, ob Autos daherkommen oder nicht und der Polizist in der Nähe steht. Es gibt viele Entscheidungssituationen, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, ich weiß nicht genug, dann muss ich schauen, dass ich, habe ich vorher gesagt, Wissen, Nichtwissen durch Wissen ersetze. Das heißt, ich muss mich mit der Thematik auseinandersetzen. Die dritte wesentliche Frage, die auch außerhalb von Organisationsstrukturen relevant ist, ist das Problem strukturiert? Das heißt, ist das Problem so aufbereitet, dass die Komplexität des Problems in ihrer Gewichtung, in ihren Reichweiten, in den Einzelkomponenten zueinander in einer vernünftigen Zuordnung steht? Nachdem da dahinter eine ganze Abfolge von schönen Bildern kommt, die das beschreiben, steige ich da ein. 5 verschiedene Entscheidungsstile, 7 Merkmale in der Abfolge nacheinander, und den Entscheidungsbaum gibt es dann als für 13 praktisch vorkommende Entscheidungssituationen. Die haben das also statistisch untersucht, Managementbefragungen gemacht und ähnliche Dinge. Wie gesagt, 7 Entscheidungsregeln zur Auswahl und gegebenenfalls noch Zusatzkriterien ganz unten, nämlich die Frage, ob ich effizient entscheiden will oder ob ich Standfestigkeit im Ergebnis erreichen will. Ja, gibt also da autoritäre Alleinentscheidung nach Information durch Mitarbeiter, das heißt, ich habe mir Wissen von Mitarbeitern geholt, Entscheidung nach vorheriger Beratung mit Mitarbeitern, Entscheidung nach vorheriger Beratung in einer Gruppenbesprechung oder Problemlösung und Entscheidung durch die Mitarbeiter in der Gruppe. Wir springen weiter, am Schluss schaut es dann so aus. No. Ähnlich kommt der Entscheidungsbaum, der schaut ungefähr so aus. Ja, also der René wird es sicher gut lesen können. Es geht also da oben links mit dem schwarzen Punkt, fängt der Entscheidungspunkt an, und das Ganze, wie viel Zeit haben wir? Kann ich auch zeigen auf einem Flash, vielleicht geht es da so einfach. Also im Sinne von künstlicher Intelligenz gibt es da möglicherweise, kommt das auf den anderen Schirm? Nein. Bitte? Da haben wir es, ja. Aha, jetzt sehe ich es da natürlich nicht mehr. Ja, also ich kann da oben einsteigen in den Entscheidungsbaum, klicke an, das Blinken heißt jeweils, welche Fragen mit einfachen Ja-Nein-Fragen zu beantworten, und dann kann ich mich da durchhandeln, und am Schluss kommt dann unten heraus, welche Art der Entscheidung ich finden kann. Also wenn man die Kriterien anlegt, die der Lynx heute erzählt hat im Zusammenhang mit Artificial Intelligence, KI, dann wird man feststellen, dass da durchaus Elemente dazu da sind. Tut er jetzt wieder richtig? Ja, er tut, glaube ich, richtig. Na, das ist nicht das, was ich will. Wo ist mein Mauszeiger? Er ist rechts außen. So, jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass man das mit Flash locker abbilden kann. Also das kann man als Werkzeug weitergeben und dann diese Entscheidungsregeln, ganz kurz Entscheidungseffizienz, wie gesagt, habe ich schon kurz erwähnt, gibt diese Themenbereiche, Zusatzkriterien, aber das ist ein einfaches Modell, das werkzeuggestützt oder methodisch sauber Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsabläufe darstellen kann. Und meine Erfahrung, ich kenne das seit deutlich 30 Jahren, es lässt sich immer anwenden und es ist auch zielführend, wenn man, wie gesagt, so wie bei jedem Modell, die Grenzen und Rahmenbedingungen dazu richtig einschätzt. Ja, es gibt auf der einen Seite Forderungen an die Führungskraft, die Führungskraft in der Entscheidungssituation muss ich selbst einschätzen können. Die Frage, ob die Mitarbeiter mit der Akzeptanz leben können oder nicht, ist eine Gefühlsentscheidung. Dazu muss er wissen, wie die Mitarbeiter ticken, weil sonst kann ich dort nicht sinnvoll entscheiden. Die Ausgangsbasis ist natürlich leicht verfälschbar. Die Gefahr, dass ich mir selbst eine Situation gut rede, ist natürlich gegeben. Die Gefahr, dass gegebenenfalls Dinge anders, von mir anders verstanden werden, als sie von meiner Umwelt, von den Kollegen, Freunden, Mitarbeitern verstanden werden, ist gegeben. Und die Beziehungskomponente ist in dem Beispiel relativ nachhaltig, nämlich die Beziehungskomponente hat natürlich auch immer damit zu tun, nicht nur die abstrakte Frage in der konkreten Situation, akzeptieren die Mitarbeiter das oder braucht es eine breite Gruppenentscheidung oder ist es eine Situation, wo eine Gruppenentscheidung gar nicht zustande kommen kann, auch das gibt es, hängt natürlich auch immer davon ab, wie wirke ich im Umgang, im Sinne Wechselwirkung mit den Freunden, Kollegen, Mitarbeitern. Das sind Dinge, die natürlich in dem Modell nur bedingt abgebildet sind. Aber noch einmal nach den Kriterien, das ist Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, nach den Kriterien, die der René heute aufgezählt hat. Ich habe es nicht vollständig da drinnen, aber es ist Informatik, es spielt ein bisschen Logik mit, es ist interdisziplinär, es spielt ein bisschen der Sprachgebrauch mit, es ist, hat zu tun, bildet ab Erfahrungen aus der Kommunikationswissenschaft, hat ein bisschen zu tun mit Empfinden, Nervenneurologie und ein bisschen auch Philosophie, wie gehe ich, welche Bilder trage ich damit hinein. Also so diese grundsätzlichen Fragestellungen sind da abgebildet, also auch Artificial Intelligence, wissensbasierte Systeme. Das heißt, dort, wo ich beginne, statistisches Material eigentlich zu analysieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dann die Frage stelle, sind es ursächliche Zusammenhänge oder zufällige, weil gerade die Temperatur oder der Luftdruck oder das Wetter ähnlich war, gegeben, zu analysieren, führt dann dazu, dass ich das technisch abbilden kann. Das kann ich mit heutiger Technologie, wie gesagt, das war zu einer Zeit, wo Österreich noch nicht, wo Internet in Österreich nicht allgemein verfügbar war. Internet hat damals bestanden in einer Leitung mit 64 kb zwischen Wien und irgendwo in der Schweiz. Also zu diesen Zeiten konnte man diese Dinge auch schon entwickeln. Die Entwicklung des Flash-Tools ist etwas später, aber im Prinzip, es passiert dort nicht wirklich grundsätzlich Neues. Es wird durch die technischen Möglichkeiten, durch die Geschwindigkeit der Rechner, durch die Speichermöglichkeiten, durch die Anzahl der beteiligten Personen, durch die Qualität, Weiterentwicklung in statistischen Methoden und so weiter angewandt. Es wird rasanter. Aber die Grundfrage, was steckt dahinter, welches System lege ich dieser künstlichen Intelligenz zugrunde, wie weit grenze ich Systeme ab, ist mein System, für das ich das autonomes Fahren ermöglichen will, ein Gesamttransportsystem, das alle Probleme des Transportwesens und Logistik abdeckt, weil es gibt natürlich einen Transportbedarf, oder ist das ein Modell, das davon ausgeht, die Reichen werden sich die teuren Autos schon leisten können, denen baue ich alles ein, was sie brauchen, damit sie in ihrem eigenen Auto fahren können, ohne dass was passiert, und der Rest der Welt ist mir fast wurscht, es sei denn, ich werde haftbar gemacht für Ursachen, die meinem Produkt als Fehlverhalten angekreidet werden. Also auch da ist die Frage, die Dinge, die Entwicklungen, die derzeit laufen, sind für mich eigentlich unverständlich, weil es gibt ein Transportproblem, überhaupt keine Frage. Wenn ich von da nach Ernstbrunn fahren will, dann gibt es nur die Möglichkeiten, rechtzeitig in den Zug einzusteigen, unter der Woche einen der beiden Autobusse zu finden, die dann auch wirklich bis Ernstbrunn fahren. Am Wochenende habe ich sowieso keine Chance, da muss ich in Stockerau ins Taxi einsteigen. Dafür braucht es Lösungen. Ja, aber ob ich es mir leisten kann, autonom dorthin zu fahren oder mit gelenkten Autos dorthin zu fahren, ist eigentlich irrelevant. Aber das große Geld fließt genau dort, wo die eigenständigen Autos gebaut werden, und nicht die Frage, welche Transportbedürfnisse gibt es, wie kommt jemand, der als 70-jähriger Pensionist da draußen in Ernstbrunn etwas außerhalb am Berg wohnt, dazu, dass er täglich frisches Brot oder zumindest alle 2-3 Tage frisches Brot und frische Semmeln kriegt. Das sind Themen und Aufgabenstellungen, die wir eigentlich angehen müssten, wenn wir uns selbst in dem Anspruch, Technik soll Menschen unterstützen, ernst nehmen. Nächster Punkt, Fake News. Ganz was Modernes. Es ist vielleicht nicht gut zu erkennen, das ist zumindest im europäischen, im deutschsprachigen Raum, dass die älteste dokumentierte Fake News, das ist das Haus Habsburg mit einem Siegel, das bestätigt, dass das Haus Habsburg Erbrechte hat, ist so in etwa die erste große Fälschung, die bekannt ist, die Geschichte gemacht hat und dazu geführt hat, dass dann die Habsburger die Babenberger auch in der Herrschaft ablösen konnten, ist ein Set von insgesamt 5 Dokumenten, die zueinander in Relation stehen, die von der Fälschungsqualität her sehr gut gemacht waren. Man hat das Papier so bearbeitet, dass es älter ausschaut und Ähnliches. Also wie gesagt, dahinter steckt ein reines Lügengebäude. Aber immerhin, es wurde damals von den sowohl von der Kirche wie auch von den deutschen Herzogen anerkannt und weitergeführt. Es wurde dann auch offiziell als gültiges Staatsdokument in späteren Jahren von den Habsburgern erklärt. Also so Fake News, Erfindungen, Geschichten, die keine Grundlage haben, sind nicht ganz neu. Standard wieder dazu, alternative Fakten aus dem Haus Habsburg. Ganze Story dazu im Detail beschrieben. Wir haben eine andere Qualität von Fake News, in dem Fall eine, die durchaus dann im Ergebnis blutig, sehr brutal blutig geendet hat, wo der amerikanische Außenminister vor der UNO Tatsachen behauptet hat, die als Tatsachen nicht existiert haben. Ja, das sind so ein paar der Bilder, die da der Weltöffentlichkeit, der gesamten Weltöffentlichkeit in Form der Vereinten Nationen vorgeführt wurden, um zu begründen, einen Angriff auf den Irak zu starten. Ja, da gab es irgendwas mit chemischen Waffen und Massenvernichtungswaffen und das gibt es doch dort alles und das ist alles bewiesen und das ist so. Der Außenminister der Vereinigten Staaten vor den Vereinigten vor dem Sicherheitsrat erklärt das, schildert das, bringt das vor. Wenige Jahre später, nicht allzu lange, und das muss man in dem Fall hoch anrechnen, der Colin Powell hat zumindest erkannt, dass er da einer Finte aufgelegen ist, dass das Fake News war und hat gesagt, das ist der Schandfleck meiner Karriere, aber zu dem Zeitpunkt war der Irakkrieg schon lange im Gange, da gab es schon Tausende von Toten, also Fake News sind überhaupt nicht neu. Anderer Themenbereich, vielleicht noch Fake News, nachdem ich auch gesagt habe, Framing. Framing ist natürlich dann die Frage, wenn ich Fake News generiere, unter welchem Modell, unter welchem Systemverständnis gestalte ich die, was will ich damit erreichen, unter welchem allgemeingültigen oder von den Menschen akzeptierten Gedankenmodell versuche ich, meine Nachricht anzubringen. Ja, und nachdem alle davon ausgehen, Vereinte Nationen ist eine hochlöbliche, sehr wichtige Instanz, wird man doch nicht annehmen, dass dort irgendwer hingeht, der Lügen erzählt. Ja, also das ist das Framing, wo solche Dinge dann ganz brutal wirksam werden, aber es sind Fake News im entsprechenden, unter den entsprechenden Rahmenbedingungen. Ein anderer Punkt, UNO ist nicht nur Empfänger von solchen Fake News, UNO macht auch sehr viel in der Frage Entwicklung, Entwicklungsnotwendigkeiten, Entwicklungszusammenhängen. Da gibt es so die Frage, wo ist der Plan für Europa, die Sustainable Development Goals, also diese nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, zu unterstützen, und zwar alle. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, Global Sustainability Goals. Wir finden da sehr viele Elemente, die wir in der Grafik mit den fünf Balken auch gesehen haben, wieder, nämlich von der Zielerreichung. Ja, was wollen wir erreichen? Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, Sanitäreinrichtungen, bezahlbare, saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation, Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, der Sicherstellung des Lebens unter Wasser, also der Meere, Leben am Land, Frieden, Gerechtigkeit, Stärke, Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele. Dort die Vereinten Nationen können das nicht allein machen, ein Staat alleine kann das nicht. Das heißt, wir müssen das gemeinsam angehen.
Was steht drin am Wirtschaftswachstum? Das ist auch ein bisschen
klar. Ich würde das Wirtschaftswachstum nicht unbedingt als Designfehler sehen, ist ein eigener Diskussionspunkt. Ich glaube, da gibt es genügend Themen, die jedenfalls relevant sind und an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Und das ist ein Plan, der vielleicht von der Struktur als Modell nicht besonders glücklich ist. Ich würde da zumindest einen Hierarchiebaum draus machen und einige Themen zusammen. Das steht da auf der Ebene nicht drinnen. In und unter 8.
Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum.
Ja. Also der Zusammenhang menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum ist nachvollziehbar. Nur einmal, Ich gehe nicht davon aus, dass das das perfekte, allgemeingültige Dokument ist, dem wir jetzt grafisch nachlaufen müssen, sondern ganz im Gegenteil, das ist der Versuch, die Probleme der Welt auf einer globalen Ebene zu beschreiben, um daraus überhaupt, erst wenn ich sie beschrieben habe und weiß, wo ich hingreifen muss oder was ich erreichen will und angreifen kann, habe ich eine Chance, es halbwegs geordnet anzugehen. Ja, also von dieser Vielfalt von Themen würde ich einmal zumindest die ganze Frage da oben, die Ziele 1 bis 4 bzw. 5 in einem Block zusammenfassen, würde die Frage Ressourcen, Umgang mit Ressourcen in einen anderen Block zusammenfassen und würde die Frage, wie gehen wir auf der einen Seite im Bereich menschenwürdiges Leben, also keine Arbeit und so weiter, um den Bereich Ressourcen optimal angehen zu können. Aber noch einmal, das ist ein Modell, das von den Vereinten Nationen entwickelt wurde. Es ist sicher nicht einfach, dieses Modell zu entwickeln. Das ist auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen worden. Das ist offizielles Gut der Vereinten Nationen. Das ist nicht in irgendeiner Ecke entstanden. Und es ist natürlich da schwierig, wenn man sich dann Länder anschaut, von Bangladesch bis Vereinigte Staaten, überhaupt auf gleichartige Formulierungen zu kommen. Und immerhin, das ist gelungen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der durchaus Hoffnung schafft, dass einiges Positives entwickelt werden kann. Ich gehe nicht aus, dass diese, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass diese Ziele Agenda 2030 bis zum Jahr 2030 für nachhaltige Entwicklung erreicht sein werden, aber allein das Bekenntnis dazu und die Dokumentation, was das bedeutet, bedeuten kann und bedeuten soll, glaube ich, ist ein ganz massiver Fortschritt. Und wir können uns in den Notwendigkeiten für Handlungen, die wir setzen, da durchaus auf dieses Dokument auch beziehen und berufen. Zur Frage von Gerechtigkeit, Armut und so weiter, also so diesen ersten zwei, drei bis Bildung Themenbereichen, ein Bild für das Verhältnis Österreich, kumulative Vermögensaufteilung in Österreich, stammt von der Arbeiterkammer, ja, wir haben in die Richtung das Vermögen in Beträgen, in die Richtung den Anteil an der Bevölkerung und da oben sehen wir, da gibt es Vermögen, der Rest der Fläche da ist weiß, leer. Das heißt also, selbst wenn man die Einzelbeträge 10 Millionen, 20 und so weiter da linear aufträgt, 20% sind unter 6.400 Euro Vermögen und so weiter, ab 300.000 Euro Vermögen steigt es ein bisschen an in der Kumulation, aber wirklich massiv gibt es das nur dort, wo ganz, ganz große Beträge kumuliert werden. Weg von Österreich, Milliardäre, die Kurve, die Zahl ist hoffentlich bekannt und bewusst. Es gab im Jahr 2009 380 Milliardäre, deren gemeinsames Vermögen so groß ist, war damals wie das der ärmeren Hälfte der Menschheit. Das heißt, 50% der Menschheit, 4 Milliarden Menschen, haben gemeinsam so viel Vermögen gehabt wie 380 Milliardäre weltweit. In der Zwischenzeit ist es so, dass 42 Milliardäre so viel Vermögen besitzen wie 50% der Menschen, also wie 4 Milliarden Menschen. So viel zum Thema Entwicklungsziel Nummer 1, Armut und Gerechtigkeit. In der Weltbevölkerung schaut das Bild auch in etwa so aus. Also wir sehen immer die großen weißen Flächen auf der rechten Seite, reichstes Zehntel der Weltbevölkerung und alles, was drunter ist. Und es gibt so etwas Ähnliches wie Gleichverteilung nicht. Das ist jetzt nach Vermögen und Einkommen. Ich habe gesagt, ich darf überziehen. Danke, aber trotzdem. Ja, geografisch verteilt schaut das dann so aus, auch da kann man nicht davon ausgehen, dass also die Verteilung einigermaßen gleichmäßig in der Welt ist. Ja, es gibt noch ein interessantes Bild dazu, das vielleicht nicht ganz leicht zu lesen ist. Es ist eigentlich leicht zu lesen, nur man kann es sich nicht vorstellen, weil es den Rahmen sprengt, nämlich den Rahmen unseres eigenen Vorstellungsvermögens. Da erscheint der rote Zwickel, sind 99,9% der Weltbevölkerung und der Rest ist dann die Ergänzung auf 100, was Vermögen betrifft. Ja, also so schauen wir in der Welt aus. Frage: Wie weit geht eure Geduld? Ich hätte wahrscheinlich noch eine Stunde, die werde ich nicht in Anspruch nehmen, aber ein paar Stichworte noch dazu. Da geht es um Sicherheit. Snowden-Zitat, ich hoffe, man kann es lesen, weil ich kann es an meinem Schirm im Moment nicht lesen. Die Katastrophe ist nicht, dass es Überwachung gibt. Die Katastrophe ist, dass wir wenig Mittel dagegen haben. Heutzutage haben wir wenig Einfluss auf die Mächtigen, aber sie haben alle Macht über uns. Wenn man sich dann anschaut, wie die Vermögensverteilung ausschaut, die Vermögenskurve ausschaut und sie dann ausschaut, wie Vermögen oder nicht vorhandenes Vermögen Einfluss auf Gesellschaft, Politik nimmt, dann ist natürlich auch die Frage, warum Überwachung und warum wird Überwachung immer mehr auch nachvollziehbar. Es geht dabei zunächst einmal, selbst wenn es nie so dargestellt wird, um die Schutzfunktion, weil die Milliardäre haben natürlich Angst um ihre Milliarden. Ja, also das schildert Snowden so, ein Bild aus der Präsentation von dem, was Epicenter Works macht. Also das sind so die Themen, die uns konkret im Umfeld Epicenter Works betreffen. Dass Überwachung aber nicht nur die Frage staatlicher Überwachung ist, dazu hat der Walter Kaban, ich weiß nicht, sitzt er noch da? Ja, da sitzt er, ein sehr spannendes Tool gemacht. Er hat ein Tool geschaffen, mit dem man sich anschauen kann, wohin Webseiten Informationen schicken, wenn man draufklickt, und zwar ohne, dass man auf die Website wirklich draufgehen muss. Ja, das heißt, das kann man offline abrufen, man gibt den Namen der Website ein, in dem Fall ist es OE24 oder die Presse oder irgendwas, diepresse.com, und dann sieht man, wie weit verzweigt die Information, ich habe die Webseite aufgerufen, auf einmal weitergegeben wird, und dort steckt natürlich ganz massiv noch viel mehr Potenzial drinnen, in einer ganz anderen Qualität, als derzeit die staatliche Überwachung abbilden kann. Aber das sind natürlich Dimensionen, die wir auch sehen müssen. Es geht nicht nur um die Frage der staatlichen Überwachung, sondern auch die Frage, wer sammelt da unsere Daten, was wird daraus abgeleitet. Der Links hat vorher in seinem AI-Vortrag, beziehungsweise später ist es mehrmals vorgekommen, dann dahinter steht dann, dass die Nutzer dieser vielen kleinen Punkte dann irgendwann einmal targetet Marketing machen, uns versuchen, uns in unserer eigenen Filterblase festzunageln, egal ob das dann Fake News sind, ob das Werbenachrichten sind oder was immer. Also dieser Gefahr sollten wir uns bewusst sein. Dann gibt es einen Punkt, den lasse ich ganz kurz weg. Nein, lasse ich nicht weg. Ich gehe wieder zurück. Ich blättere trotzdem sehr schnell drüber. Ich habe ganz kurz gesagt, also Menschenrechte in der Form der EU-Charta haben in Österreich als geschlossenes Rechtsgebilde erst seit 2009 Gültigkeit. Österreich Österreich hat derzeit 1724 Bundesgesetze, etwa 4000 Verordnungen. Wer Näheres darüber wissen will, wie das zustande kommt, kann mich jederzeit auch im Nachgang befragen. Von der Geschichte her, das Staatsgrundgesetz 1867 war das erste Mal ein Gesetz, in dem Persönlichkeitsrechte in Österreich überhaupt festgeschrieben wurden, das damals Sklaverei verbietet und Leibeigenschaft verbietet, also wo wirklich der einzelne Mensch als Individuum vorgekommen ist. Wir haben dann den ganzen Schub nach dem Ersten Weltkrieg mit den wesentlichen Sozialrechten, die da entstanden sind, angefangen von Wahlrecht für Frauen, Arbeitslosenunterstützung, 8-Stunden-Tag, der immerhin 100 Jahre gehalten hat, Betriebsrätegesetz, Kollektivvertragsrecht, das heißt das Recht, dass sich die Arbeiter überhaupt in Gemeinschaften zusammenschließen dürfen und Vereinbarungen mit den Arbeitgebern treffen können. 33 die Auflösung des Parlaments, 38 Besetzung durch Deutschland, nach 1945, also zusammengefasst noch einmal die Dinge, die dort zum Tragen gekommen sind, erstmals bezahlter Urlaub und ähnliche Dinge. nach 1945 eine ganze Reihe von sozialgesetzlichen Maßnahmen, die wichtig sind und uns heute in unserem Zustand dafür sorgen, dass wir in dieser Grafik Footprint, wenn ihr euch erinnert, ganz rechts oben sind, weil wir die sozialen Ziele sehr gut, sehr weit erreicht haben. Allerdings auf Ökologie-Seite schaut es anders aus. Also die Geschichte, die dazu führt, dass es uns heute gut geht und dass wir heute gut leben können, ist eine Geschichte, ist das Ergebnis, oder nicht das Ergebnis, sondern eigentlich der Zwischenstand eines Prozesses, ist der heutige Zustand dieses Prozesses. Ich sage ganz bewusst der Zwischenstand, weil ich hoffe, dass es weitergeht und nicht heute aufhört oder wieder zurückentwickelt wird. Aber es ist wichtig, das als Genese zu verstehen und nicht davon auszugehen, dass dahinter irgendwas an Materie steht, die nur dazu dienen, die Wirtschaft oder die Kleinunternehmer zu behindern, auch wenn das eine oder andere davon durchaus überarbeitungsbedürftig sein kann. Dahinter steht die Basis für den sozialen Wohlstand, dass wir heute in Europa leben, in Europa, auch innerhalb Europas, eines der reichsten Länder der Welt sind. Das sind Dinge, die müssen wir uns bewusst machen, die müssen wir versuchen auch weiterhin zu vertreten, die müssen wir aber so weit weiter vertreten, dass genau aus dieser Position der Stärke, die wir als Österreich haben, die wir innerhalb Österreichs auch wahrnehmen, auch die entsprechende Wirkung nach außen auf die Menschen hinaus, zu den 8 Milliarden Menschen, die nicht Österreicher sind, entsprechend zeigen und uns dafür verantwortlich zeigen müssen. Ja, wie gesagt, gibt es mehr, das hört da nicht auf, also eine entsprechende Anzahl, und der Herr Minister Moser sagt dann, alles was vor 2000 ist, braucht man nicht. Was das für eine Gesetzesflut betrifft, was davon alles betroffen sein kann, was davon alles einfach gestrichen werden könnte, also ich empfinde es als erstens als ganz massive Bedrohung, zweitens als absolutes Unverständnis europäischer Kultur, absolut ein Irrsinn im Sinne von Angriff auf das, was wir in den letzten 200 Jahren hier erreicht haben. Gut, einiges davon habe ich gebracht. Ich habe versprochen, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag, also gut, nicht alles, was möglich ist, ist zulässig. Nicht alles, was zulässig ist, ist wünschenswert. Gestalten wir das Wünschenswerte. Das ist noch nicht das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag ist eigentlich was anderes. Der Kaplan Franz Sieder aus Amstetten hat bei der Demonstration des ÖGB vor der Industriellen Kammer, die haben so eine 12 Stunden andauernde Demonstration vor der Industriellen Vereinigung gemacht, Rede gehalten, ist ein ehemaliger Betriebsseelsorger, der in verschiedenen Umfeldern wirksam ist. Zwei Ausschnitte daraus. Die Wirtschaft, so wie sie sich real darstellt, ist kein neutrales Gebilde. Wir haben das vorher gesagt im Zusammenhang mit Systemen und Modellen. Systeme, Modelle haben Grenzen, Systeme, Modelle haben erfüllen eine bestimmte Aufgabe. Und die Aufgabe der Wirtschaft per se ist nicht neutral, so wie wir sie derzeit sehen. Er sagt, das, was unterstrichen ist, auch Papst Franziskus sagt zu Recht, dass diese Wirtschaft tötet und dass in dieser Wirtschaft Menschen wie Müll entsorgt werden. Wenn wir uns das jetzt abseits der österreichischen Bilder anschauen, egal ob wir nach Bangladesch in die Textilfabriken schauen oder nach Zentralafrika dorthin, wo die edlen Erden aus der Erde gegraben werden, oder nach Südamerika, dann ist verständlich, was damit gemeint ist. Ja. Wir müssen nicht nur die schwarz-blaue Regierung hier in Österreich konkret bekämpfen, sondern es ist das gesamte System kaputt und auszutauschen. Wer den Gesamttext haben möchte, ich habe das ausgedruckt, das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich sage noch einmal, sapere aude, haben wir gestern auch gesagt, Aufklärung 2.0 tut Not. Das heißt konkret, wir müssen versuchen, uns aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, gemeinsam, in einem geselligen Umfeld, wobei das selbstverschuldet auch mit inkludiert auf der einen Seite das, was uns so von der Umgebung zugetragen wird oder gegebenenfalls nicht zugetragen und verheimlicht wird oder kaschiert wird oder versteckt wird hinter kleingeistigen, kleinformatigen Druckpapieren, aber auch die Frage, wir müssen uns selbst immer wieder mit uns selbstkritisch auseinandersetzen. Sind die Bilder, die ich im Kopf habe, meine Vorurteile, meine Erziehungsrituale, ist das in der Form gültig? Wie weit begrenzt es mich in meiner Handlungsfähigkeit? Oder was kann ich besser tun, um gegebenenfalls auch aus dem Rahmen steigen zu können? Schlussfolgerung daraus: Informiert euch, empört euch, geht es mit dem, was auf der Welt passiert, entsprechend kritisch um und engagiert euch. Bitte organisiert euch. Egal ob in Bürgerrechtsgruppen, in politischen Parteien, in der Gewerkschaft, wo auch immer, wir müssen versuchen, Gemeinschaften zu bilden, die daran arbeiten, dieses Feld der 17 Ziele in den Bereichen, wo wir in der Lage sind, etwas zu tun, auch zu beackern und zu verändern. In diesem Sinne, seien wir Realisten, fordern wir das Unmögliche. Das war es von meiner Seite.